Horst Gungel liest aus der Jesus-Trilogie aus dem ersten Band Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel 11 über den Hindukusch. Es war inzwischen höchste Zeit, sich an die Überquerung des Gebirges zu machen, denn der Herbst hatte angefangen. Im Winter war eine Überquerung durch Hindukusch praktisch unmöglich. Eine der anderen Karawanen war in Baktra bereits aus dem Konvoi ausgeschieden. Sie wollte nicht mehr bis Gandhara ziehen, wobei es für Jesus nicht ganz klar war, ob sie in Baktra überwintern oder an einen anderen Ort weiterzogen. Auf jeden Fall waren außer Agathokles Karawane nur noch zwei weitere künftig dabei. Da derzeit in diesem Gebiet nicht mit größeren Räuberbanden zu rechnen war, hatten die verbliebenen Karawanenführer beschlossen, in einem lockeren Verbund miteinander zu reisen, was auch immer das bedeuten mochte. Auf jeden Fall aber hieß es etwas mehr Flexibilität. Von den verbliebenen 5 zusätzlichen Wachmännern erhielten die beiden vorderen Karawanen jeweils 2, die hintere einen zugeteilt. Am Morgen ihres Aufbruchs in Baktra fiel heftiger Regen. Straton kommentierte das als schlechtes Omen. In höheren Lagen dürfte es Schnee geben. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Am nächsten Nachmittag, also am Nachmittag des zweiten Tages, es regnete noch immer, wenn auch nicht mehr so stark, passierten sie Kolm. Kurz hinter dem Städtchen, dort wo der Anstieg ins Gebirge begann, wurde kampiert. In den nächsten Tagen mussten sie über den ersten Pass ihrer Reiseetappe. Zum Glück war er noch schneefrei, obwohl es inzwischen bereits Anfang Oktober war, aber es pfiff ein eisiger Wind. Nach 8 Tagen kamen sie in eine Talniederung, in der 5 Bauernhöfe verstreut lagen. Hier gönnten sie sich einen freien Tag auf einer Wiese, wo die Kamele weiden und an einem großen Teich trinken konnten, bevor es über die höchste Stelle ihrer Überquerung des Hindukusch ging. Diesem Teil des Weges sahen alle mit äußerst ungutem Gefühl entgegen, denn hier mussten sie einen Pass überqueren, der bei den Karawanen als Pass des Schreckens bekannt war. Die Straße führte bis auf 3000 Meter. Diese Stelle liegt etwa 80 Kilometer Luftlinie nördlich von der heutigen afghanischen Hauptstadt Kabul. Heutzutage geht dort eine Straße, die etwa ab Mitte Oktober bis Ende April nur mit Spezialfahrzeugen befahrbar ist. Zur damaligen Zeit war eine Überquerung mit einem Wagen völlig unmöglich. Selbst die Passage mit Eseln, Maultieren, Pferden und Kamelen war äußerst ambitioniert. Bis zur höchsten Stelle ihrer Strecke war es von diesem Rastplatz aus noch eine Woche. Bei ungünstigen Bedingungen waren es vielleicht 10 Tage. Man hatte die Reihenfolge der 3 Karawanen ausgelost, denn es gab auf der Stelle keine Stelle, an der genügend Rast war für die über 150 Tiere der Karawanen. Agathokles Karawane war die zweite, die loszog, 3 Stunden nach der ersten. Der Anstieg war an diesem Tag mühsam. Als ärgerlich empfunden wurde es insbesondere, wenn es wieder einmal 300 Höhenmeter abwärts ging, wobei man genau wusste, das musste man hinterher auch wieder aufmelzen. Ähnlich ging es in den nächsten 4 Tagen. Auffällig war, dass sie seit Baktra keiner Karawane begegnet waren, die in die Gegenrichtung zog. Obwohl sie sich doch auf einer interkontinentalen Hauptverkehrsachse befanden. Der südliche Arm der Seitenstraße überquerte hier den Hindukusch. Der nördliche war bereits in Hekatompylos abgezweigt und führte in die Mongolei und nach China. Am Abend des nächsten Tages fanden sie keine Stelle, an der Platz für alle Tiere ihrer Karawane war. Sie mussten sich für diese Nacht teilen. Der vordere Teil der Karawane fand eine halbe Stunde später eine einigermaßen geeignete Stelle. Da war es schon dämmerig. Zwei Tage später ging es richtig steil aufwärts. Sie kam nur mühsam voran, auch setzte wieder leichter Regen ein. Die Wachmänner wurden hier vor allem als Kundschafter eingesetzt. Sie hatten voranzureiten und zu eruieren, ob es irgendein Problem gab und welche Lösungsmöglichkeiten sich boten. Außerdem mussten sie Kontakt mit den beiden anderen Karawanen halten, damit der Abstand gewahrt blieb, weil nicht alle an einem Platz übernachten konnten. An diesem Tag waren alle Menschen wie Tiere vom Anstieg müde und schliefen fest, bis auf die Person, die gerade Wachdienst hatte. Doch der nächste Tag sollte keineswegs leichter werden, im Gegenteil. Von der ersten Karawane hörten sie, dass ein Felssturz Geröll auf ihren Pfad gestützt hatte. Alle Wachmannschaften und jeder verfügbare Mann wurden nach vorn beordert, um den Weg freizuräumen. Auch Jesus war bei diesem Trupp. An der Stelle befand sich rechts ein mächtiges Bergmassiv, von dem sich die Steine gelöst hatten, die jetzt den Weg blockierten. Die Gipfel dieser Berge erhoben sich bestimmt 1000 Meter über ihrem Weg. Links ging es vielleicht 500 Höhenmeter sehr steil abwärts. Der Weg war teilweise nur etwas mehr als 1 Meter breit und auf 20 Meter Länge von Geröll blockiert, teilweise beschädigt. Alle mussten nun versuchen, die Steine und Felsbrocken vom Weg wegzubringen. Am Abend hatten sie erst etwa die Hälfte der Arbeit erledigt. Sie legten sich schlafen. Jesus hatte alle Kleidung, die er von Dimitros in Antioch bekommen hatte, an, auch die Füßlinge, zusätzlich noch die Decke, die sie in Hekatompylos gekauft hatten. Am nächsten Tag ging die Arbeit weiter. Als die Stelle noch nicht ganz freigeräumt war, beschlossen die Karawanenführer, einen der Kundschafter zu Pferde über das verbliebene Geröll reiten zu lassen, um zu untersuchen, ob es weitere unpassierbare Stellen gab. Er kam 4 Stunden später zurück. Schon von Weitem rief er ihnen zu: keine weiteren Probleme. Dann machte er sich daran, erneut die Reste des Gerölls zu überqueren. Dazu war er vom Pferd abgestiegen. Plötzlich gab ein Geröllbrocken unter ihm nach, das Pferd scheute und stürzte auf den Wachmann. Unter der zusätzlichen Belastung brach ein Strick an der Abrisskante des Weges ab, sodass mit großem Getöse Steine, Pferd und Wachmann in die Tiefe gerissen wurden. Der gellende Todesschrei des Mannes, vermischt mit dem Gebrüll des Pferdes, fuhr ihn durch Knochen, durch Mark und Bein. Dann ein Aufprall, erneutes Poltern der weiter in den Abgrund rollenden Felsen. Anschließend absolute Stille. Diesen Moment und den Schrei würde keiner der Anwesenden jemals vergessen können. Etwas später hielten sie eine kleine Trauerfeier ab. Dann machten sich alle schweigend wieder an die Arbeit. Obwohl er von der Arbeit total erschöpft war, konnte Jesus an diesem Abend nicht einschlafen. Schließlich betete er für den Verunglückten. Danach fühlte er sich etwas besser. Aber er betrachtete auch das merkwürdige Gefühl der Dankbarkeit und Erleichterung, dass er es nicht war, der herabgestürzt war. Er wusste nicht genau, ob ihm das ein schlechtes Gewissen machen sollte. Schließlich schlief er wieder ein. Am nächsten Tag mussten sie die notdürftig wiederhergestellte Stelle passieren. Dazu waren die Kamele heute nicht mit Seilen verbunden, damit nicht ein Kamel, sollte es abstürzen, die anderen mit in die Tiefe reißen konnte. Die erste Karawane schaffte es ohne Verluste. Dann kamen die Kamele des Agathokles dran. Sie hatten schon etwa 50 Tiere über die Gefahrenstelle bugsiert. Jedes der Tiere hatte das Vorausgehende an der Gefahrenstelle ängstlich beobachtet. Als ein Stein sich bei der Berührung eines Kamels drehte, das Tier geriet in Panik und wollte losrennen, wodurch es weitere Steine lockerte, es stürzte, die schwere Last des Gepäcks hing durch und sie hing über dem Abgrund und jetzt rieß es das Kamel nach unten. Alle waren entsetzt und die folgenden Kamele weigerten sich, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Agathokles schimpfte, doch Jesus sprach auf ihn ein. Ich werde die Kamele beruhigen, Agathokles, vertraue mir. Dann schaute er nach einer Stelle, wo der Weg etwas breiter war. Dort ließ er ein Kamel nach den anderen umdrehen. Sie gingen zurück zur dritten Karawane, die an diesem Tag die Engstelle nicht mehr passieren würde. Sie lagerten etwa einen Kilometer weiter hinten. Dorthin führte er die verbliebenen 8 Kamele von Agathokles Gruppe. Sie lagerten dort gemeinsam. Jesus ging zu jedem einzelnen Tier und sprach beruhigend auf es ein. Dann schlief er bei den Kamelen. Am nächsten Tag verabredete er mit dem Führer dieser dritten Karawane, dass Agathokles Kamele sich zwischen den anderen einreiten, so dass jeweils 3 Kamele, die das Unglück nicht gesehen hatten, vor einem der traumatisierten Tiere gehen sollten. Auf diese Weise passierten sie problemlos die Fahrenstelle. Danach ging Jesus mit seinen 8 Kamelen wieder nach vorn, um die anderen im Laufe des Tages einzuholen, wie er hoffte. Die Wachmänner, die den Kontakt zwischen den Karawanen hielten, berichteten ihm vom Abstand zu den beiden Karawanen. So gelang es ihm, Agathokles, der frühzeitig einen Rastplatz aufgesucht hatte, noch am Abend einzuholen. Dieser freute sich riesig. Ach, wie gut, dass ich so einen einfühlsamen Mann eingestellt habe. Du bist ein Segen für alle Bedrängten, Jesus. In dieser Nacht schliefen alle fest, sie waren erleichtert. Aber als sie dann aufwachten, mussten sie leichten Schneefall feststellen. Ausgerechnet jetzt, wo der Pass des Schreckens vor ihnen lag. Sie bemühten sich, zügig voranzukommen. Zum Glück war die Schneedecke noch dünn, so dass die Wegstrecke gut auszumachen war. Hier lauerte auch nicht mehr ein tiefer Abgrund in unmittelbarer Nähe. Andererseits wehte jetzt ein eisiger Wind. In der nächsten Nacht schneite es nicht, dafür war es sternenklar. Der eiskalte Wind ließ sich selbst durch die dicken Decken, die sie dabei hatten, anfühlen, als wäre es nur ein hauchdünner Stoff. Außerdem konnten sie bei dieser Kälte kein Feuer entzünden. Sie hatten zwar Feuerstein, Schlageisen und Zunderblitz dabei, allerdings waren sie oberhalb der Baumgrenze, also gab es kein Holz und auch kein genügend trockenes Material, etwa Stroh, das der Zunder hätte entzünden können. Deshalb gab es auch an diesem Tag keine Heißgetränke. Schon bei der Morgendämmerung brachen sie auf, denn die Anstrengung der Muskeln war das Einzige, was Mensch und Tier erwärmen konnte. Die Kamele hatten auf ihre Weise vorgesorgt, denn ihre Höcker waren die Fettspeicher, aus denen sich bei diesem Wetter die nötige Energie gewinnen ließ. Jetzt wusste Jesus, was Dimitros gemeint hatte, als er sagte, es würde kälter, als er es sich je vorstellen konnte. 2 Tage später hatten sie glücklicherweise das Härteste überstanden. Es ging jetzt meist entlang kleiner Hochtäler, in denen vereinzelt Bauern lebten und im Sommer Landwirtschaft betrieben. Außerdem hielten sie Ziegen, vereinzelt auch Schafe, so dass man dort Milch und Käse kaufen konnte. In den Tälern lag kein Schnee. Es wurde, trotz Novembers, von Tag zu Tag wärmer, je tiefer sie kamen. 4 Wochen nach ihrer Abreise erreichten sie Adinapur, die erste kleine Stadt in Gandhara. Jesus konnte schon von Weitem das Kloster außerhalb der Stadt sehen. Adinapur lag nur 600 Meter hoch. Jesus empfand es nach den kalten Bergen hier als recht warm. Er hatte die Kleidung an, die er auch in Palästina trug. Jesus freute sich, in Gandhara zu sein, nicht nur des Wetters wegen, sondern weil er hier zu bleiben gedachte, um Meditation und den Dharma zu studieren. Aber er wusste auch, dass dies noch nicht der Ort war, an dem er sich von der Karawane trennen würde. Denn er hatte Agathokles gesagt, dass er mindestens bis Purushapura mitreisen würde. Also noch etwa eine Woche. Dennoch stellte sich bei ihm bereits so etwas wie ein Abschiedsgefühl ein. Die Zeit mit der Karawane ging allmählich zu Ende. Es würde lange dauern, Jesus schätzte 2 bis 5 Jahre, bevor er sich auf die Rückreise machen konnte. Da wusste er noch nicht, dass es noch deutlich länger dauern sollte, bevor er den indischen Kulturraum wieder verlassen würde. Sie blieben in Purushapura 2 Tage. Auch hier wurden wieder Handelswaren feilgeboten, was aber das Wichtigste für Jesus war. Er hörte erstmals einen öffentlichen Vortrag eines Mönchs. Auf dem Markt sagte man ihm, dass ein bekannter Mönch am Abend einen Vortrag über Dana halten wollte. Natürlich ging er hin. Er war schon lange vor der Zeit da und musste feststellen, dass die meisten Menschen nicht sehr gespannt waren, sondern man hier einfach zur Unterhaltung hinging und um Leute zu treffen. Als der Mönch kam, ging Jesus etwas nach vorn, um besser hören zu können. Man hatte dem Redner auf einem Podest einen Sitzplatz hergerichtet, auf dem er mit verschränkten Beinen saß, wie bei der Meditation. Dann, Dana, so hörte Jesus, bedeutet Großzügigkeit, aber vor allem freudiges Geben. Ein Geben, ohne jeden Wunsch eine Gegengabe zu erhalten. Es hat also auch etwas von Loslassen zugunsten eines anderen. Die Menschen können sich durch Dana gutes Karma machen, also Verdienst erwerben. Die Mönche leben davon, dass die Leute ihnen Nahrungsmittel als Dana geben oder roben, damit sie ihren Übernachtungsplätze zur Verfügung stellen und im Krankheitsfall auch die Mönche mit Arznei versorgen. Aber Dana ist nicht nur etwas, was man Mönchen gibt. Er selbst, der Mönch, würde zurzeit Dana geben, ein ganz kostbares Dana. Er würde nämlich den Dharma geben, die gute Lehre, die den Menschen helfen könne, sich weiterzuentwickeln. Eine andere ganz wichtige Gabe sei Furchtlosigkeit. Das ist originell, dachte Jesus. Das hat er noch gar nicht so gesehen. Aber wenn er es richtig überlegte, war das, was er mit den verängstigten Kamelen nach dem tödlichen Unfall in den Bergen gemacht hatte, das Geben von Furchtlosigkeit gewesen. Die Tiere waren schockiert, furchtbar verängstigt. Er aber hatte ihnen durch geschickte Mittel die Furcht genommen, so dass sie am nächsten Tag die Gefahrenstelle überwunden konnten. Aber das war noch nicht alles, was er von dem Mönch hörte. Dann aber auch das Geben von Erziehung. Im Geiste dankte Jesus seinen Eltern Sekundus, Nikodemus, Dimitros und Agathokles. und auch die Verdienste, die man sich durch seine guten Taten erworben hatte, sollte man nicht für sich selbst behalten, sondern zum Wohl aller abgeben. Das war etwas, worüber Jesus bei Gelegenheit gründlich nachdenken wollte, es vielleicht auch mit Mönchen besprechen wollte. Eine weitere Gabe könnte es auch noch geben. Man könne sein Leben opfern, wenn das, wofür man es opfere, es wert war. Für Jesus war dies in dem Moment eine schockierende Sache. Er dachte an Soldaten, die ihr Leben im Krieg geben. Aber konnte es auch eine Sache geben, die für ihn, für Jesus so wichtig war, dass er bereit war, dafür sein Leben zu opfern? Diese Frage beschäftigte Jesus rund 20 Jahre lang. Und noch heute hören die Christen jedes Jahr in der Kirche am Karfreitag davon. Ende dieses Kapitels.